Wer den Tod Jesu nur als tragisches Ende oder als juristischen Akt der Sühne sieht, übersieht die tiefere Linie der Schrift. Ausgerechnet durch das scheinbare Scheitern am Kreuz beginnt eine gewaltige Vermehrung des göttlichen Lebens. Johannes führt uns hinter die sichtbaren Ereignisse und zeigt, wie aus dem einen Korn viele Körner werden, wie aus einem durchbohrten Leib eine lebendige Gemeinde hervorgeht. So wird das Kreuz nicht nur zum Ort der Vergebung, sondern zur Quelle eines unzerstörbaren Lebens, das sich in seinen Glaubenden ausbreiten will. Blut und Wasser, zwei Aspekte eines Todes. Johannes lenkt unseren Blick auf ein Detail, das in keinem der anderen Evangelien erwähnt wird, sondern einer der Soldaten durchbohrte seine Seite mit einer Lanze, und sogleich kamen Blut und Wasser heraus. In diesem einen Satz verdichtet sich die ganze Tiefe des Todes Christi. Blut und Wasser sind nicht bloße anatomische Beobachtungen, sondern sprechende Zeichen. Das Blut erinnert an das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Es spricht von Schuld, die wirklich getragen, von einem Preis, der tatsächlich bezahlt wurde. Hebräer 9,22 bringt die Ernsthaftigkeit auf den Punkt, und fast alle Dinge werden nach dem Gesetz durch Blut gereinigt, und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Vor Gott ist die Sünde nicht ein Missgeschick, sondern Schuld, die Sühne verlangt. Das Blut aus der Seite des Gekreuzigten sagt, die Forderung ist erfüllt, der Weg zu Gott ist geöffnet. Johannes 19,34 heißt, sondern einer der Soldaten durchbohrte seine Seite mit einer Lanze, und sogleich kamen Blut und Wasser heraus. Aus der durchbohrten Seite des Herrn kamen zwei Substanzen hervor, Blut und Wasser. Blut ist für die Erlösung, um mit den Sünden umzugehen, für den Kauf der Gemeinde, Wasser ist für die Mitteilung des Lebens, um mit dem Tod umzugehen, für das Hervorbringen der Gemeinde. Negativ gesehen nimmt der Tod des Herrn unsere Sünden weg, positiv gesehen teilt er uns Leben mit. Daher hat sein Tod zwei Aspekte, den erlösenden Aspekt und den Leben mitteilenden Aspekt. Doch aus derselben geöffneten Seite fließt auch Wasser. Wasser ist in der Schrift immer wieder Bild für Leben, Erquickung und Neubeginn. Wenn Johannes berichtet, dass Wasser hervorkommt, zeigt er, dass der Tod Jesu nicht nur ein Gerichtstag, sondern auch ein Quelltag ist. In seinem Sterben begegnet Christus nicht nur unserem Problem der Schuld, sondern auch unserer inneren Ausgetrocknetheit und Todesnähe. Sein Tod hat eine doppelte Tiefendimension, negativ wäscht er das, was uns von Gott trennt, positiv lässt er neues Leben einströmen. Das Kreuz ist damit zugleich Gerichtsort und Lebensquelle, Brunnen zur Reinigung und Quelle lebendigen Wassers. Wer so auf den Gekreuzigten schaut, bleibt nicht beim Freispruch stehen, sondern entdeckt, dass Gottes ewiger Vorsatz weiterreicht, er will gereinigte Menschen mit seinem eigenen Leben erfüllen. In dieser Perspektive wird das Kreuz zum Beginn einer Bewegung der Vermehrung, aus einem verarbeiteten Leben entsteht ein Leib, in dem Christus gegenwärtig ist. Diese Sicht lädt ein, das eigene Christsein nicht nur als vergeben zu verstehen, sondern als beschenkt, getragen und innerlich erneuert aus der Quelle, die am Kreuz aufgebrochen ist. Sondern einer der Soldaten durchbohrte seine Seite mit einer Lanze, und sogleich kamen Blut und Wasser heraus. Am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn das Kreuz im Herzen nicht mehr nur als Symbol von Schuld und Vergebung steht, sondern als Tor zu einem freigesetzten Leben, verändert sich der Alltag leise, aber nachhaltig. Die Erinnerung an das Blut bewahrt davor, leichtfertig mit Sünde umzugehen oder im dumpfen Schuldbewusstsein zu verharren, sie schenkt einen nüchternen Mut, die eigene Dunkelheit im Licht Gottes zu nennen, weil der Preis bereits bezahlt ist. Das Wasser aus der geöffneten Seite lässt inmitten von Müdigkeit und innerer Trockenheit einen anderen Horizont aufscheinen. In Christus ist eine Quelle aufgebrochen, die nicht versiegt, auch wenn die Gefühle schwanken. Wo diese doppelte Wirklichkeit, gereinigt und belebt, Raum gewinnt, erwacht eine stille Zuversicht. Mein Leben ist nicht auf den Status begnadigt, aber erschöpft festgelegt, sondern auf ein Wachsen im Auferstehungsleben hin. Daraus wächst eine neue Erwartung für Gemeinde, nicht ein Zusammenschluss von moralisch Besseren, sondern eine Gemeinschaft von Menschen, die aus derselben Quelle leben und gerade darin zu einem lebendigen Zeugnis für Christus werden. Ungebrochene Knochen, das unzerstörbare Auferstehungsleben. Dass die Seite Jesu durchbohrt, ihm aber kein Knochen gebrochen wurde, ist mehr als eine historische Randnotiz. Unter römischer Praxis wäre es naheliegend gewesen, den Gekreuzigten die Beine zu zerschlagen, um den Tod zu beschleunigen. Johannes berichtet ausdrücklich, dass dies bei Jesus nicht geschah und verbindet es mit der Schrift, ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. So war es beim Passahlamm, so ist es nun bei dem, den Johannes als Lamm Gottes erkannt hat. Das ungebrochene Gebein bezeugt, inmitten äußerster Schwachheit bleibt eine verborgene Unversehrtheit. Psalm 34 nimmt diesen Faden auf und sagt von dem Gerechten, er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Hinter der sichtbaren Zerstörung seines Körpers steht die unsichtbare Bewahrung eines Lebens, das nicht zerschlagen werden kann. In 1. Mose Kapitel 2 Verse 21 bis 23 finden wir die erste Erwähnung von Gebein in der Schrift, eine Rippe, die aus Adam herausgenommen wurde, um Eva als Gegenstück zu Adam hervorzubringen und aufzubauen. Eva war ein Typus der Gemeinde, die mit dem Auferstehungsleben des Herrn hervorgebracht wurde, das aus ihm herausgesetzt wurde. Mit anderen Worten, die Gemeinde ging aus dem Auferstehungsleben, dem ungebrochenen Leben, dem unverwesslichen Leben Christi hervor. Sein ist das Leben, das niemals verletzt, beschädigt oder gebrochen werden kann. Noch tiefer leuchtet diese Symbolik im Licht von 1. Mose 2 auf. Dort lesen wir zum ersten Malachi von einem Knochen in der Schrift, und Jehova Gott ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er schlief ein, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss das Fleisch an ihrer Stelle. Und die Rippe, die Jehova Gott vom Menschen genommen hatte, baute er zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Aus der Rippe Adams baut Gott Eva als Gegenstück, als Antwort auf den Mann. Der Knochen steht für etwas Festes, Tragendes, Unverwässliches, eine innere Substanz, mit der Gott sein Gegenüber formt. Adam ist Vorbild auf Christus, Eva Vorbild auf die Gemeinde. Übertragen heißt das, aus der inneren, unzerstörbaren Lebenssubstanz Christi baut Gott sein Volk. Sein Leib konnte durchbohrt werden, aber sein Auferstehungsleben blieb unverletzt und unverwässlich. Dieses Leben ist nicht weich und brüchig, sondern von göttlicher Festigkeit. So zeigt sich im Detail der ungebrochenen Knochen, der Tod konnte Jesus treffen, aber ihn nicht besiegen. Das, was er am Kreuz hingab, sein irdisches, schwaches Leben, war nicht die ganze Wahrheit. Im Hintergrund stand ein Leben, das der Tod nicht halten, nicht beschädigen, nicht zerbrechen konnte. Dieses Auferstehungsleben ist die Bausubstanz der Gemeinde. Wenn Christus uns mit diesem Leben teilt, schenkt er nicht bloß Trost, sondern eine tragende Kraft, die durch Leiden hindurchträgt. Der Blick auf das ungebrochene Gebein lädt ein, das eigene Leben nicht nur unter dem Vorzeichen dessen zu lesen, was zerbricht, sondern unter dem Vorzeichen dessen, was Gott unberührbar bewahrt. In der Nachfolge hat das Leiden dann nicht das letzte Wort, sondern wird, oft verborgen, zum Ort, an dem das unzerstörbare Leben Christi in uns Gestalt gewinnt und andere zu tragen beginnt. Die Verbindung von Passahlamm, Psalmwort und Adams Rippe zeichnet eine stille, aber kraftvolle Linie. Gottes Weg mit Christus und seiner Gemeinde ist kein Weg der billigen Unverletzbarkeit, sondern ein Weg durch reale Verwundung hindurch, in dem die eigentliche Lebenssubstanz gerade nicht zerstört wird. Wer das erkennt, schaut auf die eigenen Brüche mit anderer Erwartung. Die äußere Gestalt mag schwach werden, Pläne können scheitern, Beziehungen zerreißen, und doch bleibt in Christus ein innerer Knochen, ein Auferstehungsleben, das nicht bricht. Aus dieser Gewissheit entsteht eine leise, zähe Hoffnung, Gott baut nicht trotz, sondern durch die Geschichte von Kreuz und Schmerz hindurch an seiner Gemeinde. Und er tut es mit einem Leben, das stärker ist als alles, was es treffen kann. In einem Haus soll es gegessen werden, du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen, und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Und Jehova Gott ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er schlief ein, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss das Fleisch an ihrer Stelle. Das Bild der ungebrochenen Knochen hilft, die eigenen Erfahrungen von Zerbruch neu zu deuten. Es relativiert nicht das Leid, aber es entlarvt die Lüge, dass mit jeder äußerlichen Niederlage die eigentliche Lebenssubstanz verloren ginge. In Christus ist ein anderes Fundament gelegt, ein Auferstehungsleben, das unter Druck nicht bricht, sondern sich bestätigt. Wer sich innerlich daran festmacht, muss sich nicht an die Illusion von Unverletzbarkeit klammern, sondern kann Verwundungen zulassen, ohne im Innersten zu zerfallen. So wächst, oft unbemerkt, eine innere Stärke, die nicht aus Charakterhärte, sondern aus Teilhabe an Christus stammt. In der Gemeinde wird diese Festigkeit sichtbar, wo Menschen trotz eigener Schwachheit andere tragen und ihnen Raum geben. Der Blick auf das unzerstörbare Leben Christi ermutigt, nicht am eigenen Versagen oder an den sichtbaren Grenzen der Kirche hängen zu bleiben, sondern mit dem leisen Vertrauen weiterzugehen, dass Gott genau dieses Leben gebraucht, um seine Braut zu formen. Aus der geöffneten Seite, die hervorgebrachte und vermehrte Gemeinde. Die geöffnete Seite Christi ist mehr als ein Zeichen seines Todes, sie ist der Ursprung einer neuen Gemeinschaft. Johannes greift bewusst das Motiv aus 1. Mose 2 auf, wo Gott Adam in einen tiefen Schlaf fallen lässt und aus seiner Seite Eva hervorbringt. Aus dem ersten Menschen entsteht sein Gegenüber, aus dem zweiten Menschen Christus entsteht die Gemeinde. Wenn aus seiner Seite Blut und Wasser fließen, verbindet sich in einem Bild, was Gott von Anfang an im Blick hatte, Reinigung und Leben, Erlösung und Gemeinschaft. Das Blut erinnert an das Passa, bei dem sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. Wer unter diesem Zeichen steht, ist vor dem Gericht bewahrt. Sacharja 13,1 weitet dieses Bild, an jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Am Kreuz wird diese Quelle sichtbar geöffnet. Dieser Leben mitteilende Tod setzt das göttliche Leben des Herrn aus ihm heraus frei, um die Gemeinde hervorzubringen, die aus all seinen Gläubigen zusammengesetzt ist, in die sein göttliches Leben mitgeteilt worden ist. Dieser Leben mitteilende Tod des Herrn wurde durch Adams Schlaf, der Eva hervorbrachte, vorgebildet und wird durch den Tod des einen Weizenkorns bezeichnet, das in die Erde fällt, um viele Körner hervorzubringen, für das Bilden des Leibes Christi. Daher ist es auch der lebenverbreitende, lebenvervielfältigende, wiederzeugende und reproduzierende Tod. Neben dem Blut tritt das Wasser als Zeichen des mitgeteilten Lebens. Wie einst aus dem geschlagenen Felsen Wasser strömte, so dass das Volk trinken, so fließt nun aus dem geschlagenen Christus ein Strom des Lebens, den Paulus in 1. Korinther Kapitel 10 Vers 4 geistlich deutet, und der Fels war Christus. Dieses Wasser macht aus Erlösten eine lebendige Gemeinschaft. Jesus selbst hat sein Sterben mit dem Bild vom Weizenkorn beschrieben, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Sein Tod ist nicht das Ende eines isolierten Lebens, sondern der Anfang einer Vermehrung, aus dem einen Korn werden viele Körner, aus vielen Körnern ein Brot, ein Leib. Paulus fasst dies auf und schreibt, da es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Die geöffnete Seite Christi ist damit der Durchbruchspunkt, an dem sein Leben aus der Begrenzung des einen Leibes in die vielen übergeht. So wird die Gemeinde nicht durch organisatorische Beschlüsse, sondern aus der inneren Realität dieses ausgeteilten Lebens hervorgebracht und genährt. Jeder Glaubende, der sich im Vertrauen dem Gekreuzigten anvertraut, empfängt beides, Vergebung durch sein Blut und Anteil an seinem Auferstehungsleben. In diesem Sinn ist der Tod Jesu ein lebenverbreitender, lebenvermehrender, reproduzierender Tod. Was am Kreuz geschieht, bleibt nicht bei einem vergangenen historischen Ereignis stehen, sondern setzt eine Bewegung in Gang, in der viele Menschen zu Körnern werden, die dasselbe Leben in sich tragen. Die Gemeinde wird so zu einem lebendigen Leib, in dem Christus gegenwärtig ist und sich ausdrückt. Wo das gesehen wird, verliert die Kirche ihr Gesicht als bloße Institution und gewinnt Profil als Organismus, der aus der Quelle lebt, die am Kreuz geöffnet wurde. Diese Sicht der geöffneten Seite Christi hat auch eine stille Kraft für die persönliche und gemeinsame Hoffnung. Wer sein eigenes Leben im Licht von Blut und Wasser liest, muss weder im Schuldthema stecken bleiben noch sich mit einem statischen Status quo abfinden. Die Quelle gegen Sünde bleibt geöffnet und zugleich versiegt der Strom des Lebens nicht. Das gibt Luft zum Atmen, Versagen und Verunreinigung haben nicht das letzte Wort, weil Reinigung zugänglich bleibt, Müdigkeit und innere Leere müssen nicht bestimmend sein, weil ein Zufluss von Leben zugesagt ist. In der Gemeinde wird diese Wirklichkeit spürbar, wo Menschen einander nicht aus moralischer Überlegenheit begegnen, sondern als Mittrinkende an derselben Quelle und Mitteilhabende am selben Brot. So entsteht eine Gemeinschaft, die nicht aus eigener Kraft wächst, sondern aus der stillen, aber mächtigen Vermehrung des Auferstehungslebens Christi, begonnen an seiner geöffneten Seite, fortgesetzt in vielen Herzen, bis Gottes Ziel einer bereiteten Braut sichtbar wird. Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen. An jenem Tag wird für das Haus David und die Bewohner von Jerusalem eine Quelle geöffnet sein gegen Sünde und gegen Befleckung. Die Einsicht, dass Gemeinde aus der geöffneten Seite Christi hervorgeht, schenkt dem eigenen Glaubensleben und dem Blick auf die Kirche eine neue Ruhe. Sie entlastet von der Vorstellung, man müsse aus eigener Anstrengung eine ideale Gemeinschaft hervorbringen. Stattdessen rückt in den Vordergrund, was Gott bereits getan hat und fortwährend tut, er reinigt durch das Blut und belebt durch das Wasser. Daraus erwächst ein schlichtes, aber tiefes Vertrauen, dass echte geistliche Vermehrung nicht primär durch Strategien, sondern durch die stille Wirksamkeit des Auferstehungslebens geschieht. Persönlich eröffnet diese Sicht einen Weg, immer wieder neu zu Christus zurückzukehren, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Durst. Und im Miteinander der Glaubenden entsteht Raum für Geduld, weil klar wird, wir stehen gemeinsam unter demselben Blut und leben aus derselben Quelle. So kann Schritt für Schritt eine Atmosphäre wachsen, in der das Leben Christi sich entfalten und andere anziehen kann, ohne dass menschlicher Druck den Ton angibt. Herr Jesus Christus, wir staunen darüber, dass dein Tod nicht nur unsere Schuld getragen, sondern dein göttliches Leben freigesetzt hat, damit wir als viele Körner aus dir hervorgehen. Danke für das Blut, das wie ein nie versiegender Brunnen unsere Sünden wäscht, und für das Wasser, das als lebendige Quelle in uns fließt. Stärke in uns das Vertrauen, dass dein Auferstehungsleben unzerstörbar ist und nichts es brechen kann, auch nicht unsere Schwachheit, unsere Geschichte oder unsere Umstände. Lass dieses Leben in uns Gestalt gewinnen, damit wir als Teil deines Leibes und deiner Braut sichtbar machen, wer du bist. Wo wir uns leer, tot oder verdunkelt fühlen, lass uns aus der Fülle deiner Gnade trinken, bis Hoffnung, Freude und Liebe neu aufblühen. Dir gehört unser Leben, heute und in Ewigkeit. Amen.